Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
In Gaza wird weiter heftig gekämpft. Und das sind so Sätze, die man dann sagt. Heftig gekämpft heißt, er wird gestorben. Und zwar auf beiden Seiten. Inzwischen gibt es allerdings wohl die ein oder andere tägliche Feuerpause. Der amerikanische Präsident hat sich wohl durchgesetzt und Netanjahu hat zustimmen müssen. Das ist die eine Debatte. Wir haben sie auch in dieser Sendung schon beleuchtet. Die andere ist, was passiert eigentlich am Tag nach dem Krieg? Und darüber wollen wir reden mit Ahmad Mansour, der eine eigene Stiftung hat für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Mansour.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gerne. Wenn Sie jetzt mal auf den Tag blicken, der hoffentlich eher schneller als weniger schnell kommt, nach dem Ende der Gefechte, auch wenn das jetzt schwer fällt, was fällt Ihnen als erstes ein? Was muss am Tag 1 passieren?
Also erstmal fährt mir ein, was die Amerikaner die ganze Zeit sagen, dass die israelische Regierung eigentlich überhaupt keine Planung hat für den Tag danach. Wer herrscht in Gaza? Was muss passieren? Wie geht es eigentlich mit der palästinensischen Frage? Wenn Sie mich aber fragen als palästinensischer Israeli, dann glaube ich, wenn man diese Elend einmal beenden möchte, wenn man diese Kriege, Terror hinter sich haben muss und will, dann muss man vor allem in Gaza ein Versöhnungsprojekt danach starten. Es geht in den Dimensionen wie Deutschland 45. Was macht man eigentlich, nachdem man den Krieg gewonnen hat? Führt man Repressionen gegen Nazis, in diesem Fall gegen Hamas-Anhänger? Versucht man, die Bevölkerung zu bestrafen oder versucht man, ihnen eine Perspektive anzubieten, damit sie ein für alle Mal verstehen, dass Terror sich nicht lohnt, dass sie unter demokratischen, friedlichen Bedingungen besser leben als vorher.
Gehen Sie eigentlich davon aus, dass Israel sich hier zurückziehen wird? Und was bedeutet das? Die Debatte läuft ja schon seit einigen Tagen. Mal hört man, wir müssen da bleiben, um die Sicherheit zu garantieren. Und dann heißt es wieder, nein, wir planen nicht, uns dauerhaft im Gazastreifen festzusetzen. Was erwarten Sie da?
Also erstmal erwarte ich, dass Israel, oder ich beobachte eigentlich zwei Stimmen in Israel. Die eine, die Sie jetzt erwähnt haben, wir müssen da bleiben, um für Sicherheit zu sorgen, weil die Aufgabe Israels war immer eigentlich dafür sorgen, dass die Bevölkerung in Sicherheit lebt. Der 7. Oktober war ein Riesenversagen. Israel ist ja gegründet worden, damit Leute nicht im Keller und in Schränken verstecken von Antisemiten, die kommen, um sie umzubringen. Das ist in gigantischem Ausmaß am 7. Oktober passiert und sie werden alles legitimieren, um diese Sicherheit irgendwie zu gewährleisten. Auf der anderen Seite gibt es aber Stimmen, vor allem in der Opposition, die sagen, wir haben diese schon einmal gehabt, wir haben in Gaza geherrscht, wir waren militärisch präsent und da ging es auch unsere Städte rund um Gaza nicht besser als jetzt. Das heißt, da sind zwei Stimmen, die nicht wirklich verstanden haben, wie es danach geht. Aber ich glaube, dass der 7. Oktober und dieser schreckliche Krieg, diese viele Verluste auf beiden Seiten, werden ein Umdenken mit sich bringen müssen. Wir müssen uns trennen. Palästinenser und Israelis müssen sich trennen, um erstmal überhaupt diese Nachbarschaft bewältigen zu können. Und Trennung bedeutet, jeder lebt auf seine Seite. Es gibt kaum Kontakte, aber auf der anderen Seite, sie leben friedlich miteinander und jeder hat eine Perspektive auf eine bessere, sichere Zukunft.
Sie haben gerade mal gesagt, der Hass muss überwunden werden. Wie geht das denn? Auf der einen Seite, Sie haben gerade die israelischen Nöte, Sorgen und Verletzungen angesprochen, berechtigt angesprochen. Auf der anderen Seite, was wir jetzt gerade im Gazastreifen sehen, das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass irgendwo sowas wie Versöhnung eine Chance hat. Wie kann man angesichts der Bilder und der Zerstörung, wenn wir das sehen, was da gerade an Gebäuden zerstört wird, wie kann man da über Versöhnung nur nachdenken? Ich meine, dass das wünschenswert ist, ist keine Frage, aber die Bilder sprechen doch dagegen, oder?
Also erstmal, wir haben es hier in Deutschland hingekriegt nach dem Krieg, dass es eine gewisse Versöhnung auch stattfindet und dass die Leute vor allem verstanden haben, es lohnt sich nicht, solche Kriege, solche Hass durchzuführen. Und ich glaube, auf die palästinensische Seite, und das ist die Tragik unserer Zeit, seit 75 Jahren versucht man genau mit diesem Hass und mit diesem Gewalt irgendwas zu erreichen, und das schafft man jedes Mal nicht. Das Land wird kleiner und kleiner, und die Führung, die Eliten, die Terroristen haben nicht verstanden, dass letztendlich diejenigen, die die Preise bezahlen müssen, sind die Bevölkerung, sind die Menschen, die tagtäglich, es geht nicht um Gebäude. Man sieht Bilder von Menschen, in meinem Fall, die konnten meine Geschwister, mein Vater, meine Mutter sein, die leiden, übrigens auch unter den Hamas leiden, die eigentlich einfach nur ihren Alltag bewältigen wollen, Essen auf den Tisch bringen wollen, und jetzt müssen sie ihre Häuser verlassen und wissen nicht, wann sie zurückkommen. Das ist eine Tragik, und das kann man nur ändern, indem man A, eine gewisse Ausgleichung in aller Deutlichkeit klar macht, Terror lohnt sich nicht, und auf der anderen Seite nach dem Krieg unter eine neue System, sagen wir international oder die palästinensische Autonomiebehörde oder Hilfe mit den arabischen Ländern, eine Situation entsteht, wo die Leute sagen, es war schrecklich, aber es geht uns jetzt viel besser. Jetzt können wir Perspektive haben. Und natürlich brauchen wir Re-Education, das kann Deutschland ja auch machen. Es kann nicht sein, dass wir Gelder bezahlen für Schulen, was absolut in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite in den Schulen Bücher gelehrt werden, wo dann antisemitische und Hassparolen dann vorhanden sind. Das heißt, wir müssen weniger naiv sein, die Leute helfen, aber dafür sorgen, dass die Hilfe auch an den einzelnen, einfachen Menschen ankommt und nicht bei den Terrorstrukturen landet.
Das war jetzt die arabische, die palästinensische Seite. Jetzt müssen wir natürlich auch auf die israelische Seite schauen, denn auch was da passiert, zum Beispiel in den Westbanks und was die Siedler anrichten, ich sage das bewusst so, das ist auch nicht zu akzeptieren. Das heißt, auch die israelische Gesellschaft wird sich nicht nur hinterfragen, sondern ändern müssen. Können wir das auch als Deutsche so deutlich sagen?
Absolut. Es ging ja immer, dass eine auch sehr klare Israel-Kritik in Deutschland absolut nicht nur in Ordnung, sondern notwendig ist unter Freunde. Und das tun da Israelis selber. Ich meine, wir haben die Bilder vergessen von jedem Samstag seit Januar, wo hunderttausende Menschen auf der Straße gegen diese Regierung gegangen sind und deutliche Worte gefunden, um das irgendwie zu kritisieren. Also mindestens einen Monat nach Anfang dieser Krieg und nach vielen, vielen Vorfällen im Westbank fand Netanyahu die Worte, um die Siedler irgendwie zurückzupfeifen und zu sagen, dass sowas nicht geht. Hamas hat übrigens ein Interesse an zwei Fronten Krieg und sie will unbedingt, dass der Westbank noch heißer wird, und das darf nicht passieren. Ich glaube, dass nach dem Krieg zwei Möglichkeiten entstehen können. Der eine ist, diese Regierung, und damit meinte ich Netanyahu, aber auch die sehr radikalen, teilweise faschistischen Kräfte.
Wir haben noch 30 Sekunden, Herr Mansour.
Werden keine Zukunft haben. Und das ist das Gute in diesen hoffnungslosen Zeiten. Und dann muss genauso in Westbank passieren wie in Gaza. Perspektive, Frieden und eine bessere Zukunft.
Herr Mansour, herzlichen Dank dafür, auch für diesen Ausblick, der wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer zeigt. Ahmad Mansour, heute bei uns im Deutschlandfunk. Ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.